SWR 2.
In Kontext fragen wir nun, wann ist ein Unternehmen erfolgreich? Nur wenn das Management weiß, welchen Denkmustern die Mitarbeiter folgen, was sie motiviert und welche Geschichten sie über ihre Firma, die Produkte und die Arbeitsläufe erzählen. Vor allem in Zeiten, in denen ein Wechsel nötig ist. Das jedenfalls ist die These von Beratern, die mit erzählerischen Methoden arbeiten, den eigenen Betrieb, die eigene Firma erzählen. Dietrich Brandz ist der Frage nachgegangen, wie erfolgreich dieses Vorgehen bei der Organisation von Unternehmen tatsächlich ist.
Zukunft der Arbeit. Die Erfolgsgeschichten von Dietrich Brandz.
Natürlich ist es für Unternehmen wichtig, Erfolgsgeschichten zu erzählen. Man muss nur aufpassen, dass man nicht Erfolgsgeschichten von dem Typus erzählt, am Anfang waren wir erfolgreich, dann wurden wir immer erfolgreicher, dann wurden wir super erfolgreich und heute sind wir super, super erfolgreich. Also Geschichten ohne Höhepunkt, ohne Konflikt, ohne Spannung. Solche Erfolgsgeschichten sind keine richtigen Geschichten und die will auch keiner hören.
Machen Sie es wie ich. Machen Sie alles richtig. Erfolgsgeschichten brauchen einen Wendepunkt und einen triumphalen Schluss, mit dem alle Probleme gelöst sind. Der Unternehmensberater Michael Müller weiß, am liebsten erzählt die Wirtschaft Heldengeschichten. Nach dem Muster Herkules und die neunköpfige Hydra. Die Finanzkrise folgt derselben Dramaturgie. Alle Heldengeschichten beginnen mit einem fast unlösbaren Problem.
Erfolgsgeschichten wie wir haben dies und jenes Problem gehabt und das haben wir so und so gelöst, das ist eine Erfolgsgeschichte, die spannend ist.
Es geht beispielsweise ganz häufig gerade im PR-Bereich darum, da wird dann in Verkaufsschulungen gesagt, du musst deine Produkte mit einer Geschichte verkaufen, weil nur die Geschichte macht es sozusagen erlebbar. Und dann denkt man gemein, ach so, der meint also Storytelling, ich muss also eine Geschichte drumherum erzählen. Das ist natürlich nicht das, was wir tun, sondern genau genommen ist das, was wir tun, zuhören und die Analyse dessen, was Menschen erzählen.
Jan Fockele, Geschäftsführer der PR-Agentur Laub & Partner in Hamburg, arbeitet im Auftrag von Managern. Aber immer mit Geschichten, die von Mitarbeitern erzählt werden und dann für Führungskräfte analysiert werden. Am Ende sollen beide Seiten entspannt wir sagen können. Das wäre die ideale Erfolgsgeschichte.
Überzeugt Sie Ihre Selbstkritik?
Die Frage hat Max Frisch in seinen Tagebüchern gestellt. Man findet sie inzwischen auch in der Managementliteratur.
Überzeugt Sie Ihre Selbstkritik?
Vor allem aus betriebswirtschaftlichen Gründen ist Partizipation in Unternehmen sinnvoll.
Auch unter dem Aspekt, die Umsetzung von Entscheidungen zu beschleunigen, dadurch, dass für Entscheidungen mehr Akzeptanz vorhanden ist, eine höhere Umsetzungswahrscheinlichkeit da ist, weil die Mitarbeiter ihr Wissen, ihr Know-how für wichtige Entscheidungen zur Verfügung gestellt haben.
Wie das geht, hat die Managementberaterin Barbara Sourisseau als erste in Deutschland in einem sogenannten Open Space vorgeführt. Beim Bensheimer Unternehmen Sirona, das Hightech-Produkte für Dentallabore und Zahnarztpraxen herstellt. Sie ist dafür zur Personalmanagerin des Jahres gewählt worden.
Sehr häufig haben wir es ja so, dass wir als Berater gefragt werden, können Sie nicht mal die Schnittstelle zwischen Produktentwicklung und Fertigung optimieren. Machen Sie doch mal einen Workshop mit den Managern. Die sollen sich doch dann mal verständigen und ihre Gedanken austauschen, so dass es da weniger Konflikte gibt und Irritationen und die Prozesse besser laufen. Und im Open Space geht man anders vor, dass man sagt, wir bringen die einfach zusammen. Und zwar nicht nur die Manager, sondern auch die Mitarbeiter. Und lass die gemeinsam überlegen, wie sie ihre Prozesse und Abläufe miteinander optimieren und verbessern können.
Open Space ist eine Konferenz der Mitarbeiter, an der jeder teilnehmen kann. Als Barbara Sourisseau das bei Sirona veranstaltet hat, war das Unternehmen in der Krise. Siemens hatte die Tochtergesellschaft gerade an eine Investmentbank verkauft. Mitarbeiter hatten Angst. Die erfolgreiche Marke Siemens war weg, bald vielleicht auch der Arbeitsplatz. Es waren nur noch die Mitarbeiter da und ihr Wissen, wie man bei Sirona Dentaltechnik produziert. In dieser Situation, gut ein Jahr nachdem das neue Management gekommen war, fand die erste Open Space Konferenz statt. In einem offenen Raum mit offenem Ausgang. 874 von 1000 Mitarbeitern haben mitgemacht. Und alle konnten frei wählen, in welchen Workshops sie welche Themen diskutieren wollten.
Wenn man das Konzept des Open Spaces vorstellt, sei es im Management oder bei Betriebsräten und auch am Anfang bei der Mitarbeiterschaft, stößt man erstmal auf Stirnrunzeln. Es hört sich ja tatsächlich nach Basisdemokratie an. Es hört sich nach auch ein bisschen nach Chaos an, ein Verlust an Kontrolle, an Struktur. Meine Erfahrungen sind aber genau umgekehrt, sowohl das Management als auch der Betriebsrat als auch die Mitarbeiter sind sehr intelligent im Umgang mit diesem Raum, gehen sehr konstruktiv und sehr kreativ mit diesem offenen Raum um. Das tägliche Miteinander, die Koordination, die Kooperation mit Zentralabteilungen, der Austausch mit Kunden, all das, was im alltäglichen Arbeiten nicht funktioniert, das hätten sie gerne geregelt. Und das macht immer den Hauptteil einer solchen Konferenz aus.
Überzeugt sie ihre Selbstkritik?
Es geht eigentlich um den Schulterschluss, den man schließt zwischen Mitarbeitern und dem Management im Blick darauf, was wollen wir als Unternehmen erreichen? Was sind unsere Ziele, längerfristig betrachtet? Und wie wollen wir das erreichen? Also mit welchen Formen der Zusammenarbeit, der Koordination wollen wir zukünftig hier arbeiten? Auch mit welchen Werten?
Machen Sie es wie ich. Machen Sie alles richtig.
Alle Ideen der Mitarbeiter im Open Space wurden protokolliert. Und am Ende des Verfahrens wurden gemeinsame Ziele vereinbart. Wie Sirona sich als Marke international positionieren soll. Ob Mitarbeiter finanziell am Unternehmen beteiligt werden. Auch über den notwendigen Stellenabbau und vor allem, dass die Mitarbeiter die Unternehmensziele regelmäßig selbst überprüfen. In sogenannten Self-Assessments.
Also die Mitarbeiter durften jährlich beurteilen, ob die Maßnahmen, die sie vorgeschlagen haben, in ihren Bereichen umgesetzt wurde, mit welcher Qualität, wo es auch neue Themenfelder gibt. Das war also ein ganz wichtiger Prozess, also sie eine Art Standortbestimmung gemacht haben für ihre Abteilung, für ihren Bereich. Und zwar aus der eigenen Mitarbeiterschaft raus, nicht durch fremde Berater, die das dann evaluieren und messen.
Als Sirona sich wieder konsolidiert hatte, gab Barbara Sourisseau bei der Unternehmensberatung System und Kommunikation eine Storytelling-Analyse in Auftrag. Anonymisierte Mitarbeitererzählungen wurden systematisch ausgewertet. Die Beraterin, damals Personalmanagerin bei Sirona, wollte wissen, was die soziale Innovation im Unternehmen bewirkt hat.
Das hat sich abgezeigt am Ende dieses Storytelling-Projektes, dass diese soziale Innovation, die bei Sirona erfolgt ist, dass die das Wesentliche war für den Erfolg des Unternehmens. Also die ganzen weichen Themen im Sinne von Dialogfähigkeit, Austausch, sich selbst hinterfragen, sich selbst immer wieder abgleichen. Also sich selbst heißt, das Management gleicht seine Bilder und Vorstellungen der Organisation mit denen der Mitarbeiter ab. Also diese Vergemeinschaftung ist im Storytelling sehr, sehr gut rausgearbeitet worden.
Es geht darum, so zu denken, wie das Unternehmen denkt.
Hinter solchen Verfahren der Mitarbeiterbeteiligung steht in der Regel die Theorie Y der Wirtschaftswissenschaften. Im Gegensatz zu Theorie X, die auf äußere Anreize wie Dienstwagen, Gehaltserhöhung oder Boni setzt, folgt die Theorie Y im Wesentlichen dem Ansatz der Human Relations Bewegung. Identifiziert sich ein Mitarbeiter mit den Zielen des Unternehmens, sind äußere Arbeitsanreize kaum nötig. Das weiß auch Michael Müller, der die Storytelling-Methode zusammen mit seinen Kollegen erfunden hat. Wahres Engagement kommt von innen.
Eine der grundlegenden Erfahrungen, die wir gemacht haben, nach, ich glaube, 600 oder 700 Interviews, die wir die letzten 10 Jahre mit Mitarbeitern von Unternehmen gemacht haben, ist, dass Mitarbeiter oder Menschen einfach gerne arbeiten, gerne in interessanten Projekten arbeiten. Und dass man die nicht motivieren muss, sondern aufhören muss, sie zu demotivieren.
Vor allem top-down kann demotivierend sein, wenn die gesamte Kommunikation von oben nach unten läuft. Das Management entscheidet, die Mitarbeiter gehorchen. Wenn herunterkaskadiert wird, wie es im Jargon heißt.
Die normale Kommunikation zwischen Führungskräften und Mitarbeitern besteht ja eher darin, dass Führungskräfte Monologe halten und Mitarbeiter nicken.
Und das widerspiegelt die Erfahrung von ganz, ganz vielen Leuten in ganz, ganz vielen Organisationen, die schon mehrere Change-Management-Projekte und Prozesse durchhaben. Es wird ihnen immer gesagt, wie eigentlich die Welt zu sein hat. Man stumpft über die Zeit dann ein bisschen ab und man ist gar nicht mehr bereit und man erwartet gar nicht mehr, dass einem zugehört wird und dass die eigene Perspektive und dass das eigene Know-how über Produkte und Prozesse und Werte überhaupt eine Rolle spielen. Und ich glaube, das ist genau das, was für den Prozess, um den es geht, nämlich Organisationen lebensfähig und überlebensfähig zu halten, mehr und mehr extrem wichtig werden.
Dass das Know-how der Mitarbeiter eine Rolle spielt, dass ihnen wirklich zugehört wird, geschieht leider immer noch selten, meint der Wirtschaftswissenschaftler Professor Ralf Wetzel von der Business Hochschule Vlerik in Belgien. Die Unternehmensberaterin Barbara Sourisseau beobachtet bei Managementinterventionen deshalb zunehmend Müdigkeit.
Diese Müdigkeit in der Organisation, nochmal ein Change-Prozess, nochmal Großgruppe, das ist schon auch etwas, was ich erlebe, ne? Und auch die Müdigkeit bei uns Beratern. Also wenn man dann der dritte Berater ist, der jetzt den Change-Prozess anleiern soll und man weiß schon, wie die Mitarbeiter in Deckung gehen, ne? Und denken, naja, neue Folien, neue Begriffe, aber im Grunde das Gleiche und es wird wahrscheinlich wieder nichts bringen, ne?
Viele Unternehmen leben bereits in postantibiotischen Zeiten. Die Medikamente des klassischen Managements wirken nicht mehr. Viele Mitarbeiter sind dagegen immun geworden. Sie lehnen sich zurück, warten, bis der Change-Prozess vorüber ist und machen weiter wie zuvor. Manager haben auch ein sprachliches Problem. Ihre Rhetorik wirkt auf Mitarbeiter oft unglaubwürdig, fast immer beschönigend. Optimieren, weiß jeder, heißt einsparen. Umbau heißt Abbau. Wir sind eine lernende Organisation, heißt, es kommen harte Zeiten auf euch zu.
Also Mitarbeiter nennen das Bullshit-Bingo, das heißt, sie haben so einen Bingo-Bogen und dann kommt ein Begriff, der heißt Change Management, dann rufen alle Bingo.
Immer wenn du eins hörst, streichst du es hier durch.
Kurz, wir sind 100% committed für eine neue Kultur des Out-of-the-Box, des zielorientierten, nachhaltigen, durchschlagenden Web 3.0.
Bingo. Und schon auch oft als Beraterin in einer Situation, mal sagt er, im Grunde habe ich auch keine Lust mehr dazu. Und wann kommen wir endlich mal an wirklich echte, authentische Prozesse ran, an ehrliche Dialoge?
Was dann bleibt, sind Verfahren der Mitarbeiterbeteiligung, wie zum Beispiel die Storytelling-Methode.
Also die Methode ist vergleichsweise simpel. Nehmen Sie sich also einen Ausschnitt aus der Belegschaft von einem Unternehmen, versuchen Sie wirklich hierarchisch unabhängig, lange dabei, kurz dabei, Männlein, Weiblein, Hierarchie oben, Hierarchie unten. Nehmen Sie sich einfach einen Querschnitt und lassen Sie diese Menschen ihre radikal subjektive Geschichte erzählen. Also wirklich, mir ist es wichtig, diese radikale Subjektivität, der erzählt nur aus seiner ganz persönlichen Fasson, was er in dieser Organisation erlebt hat, in diesem Unternehmen. Und wenn Sie diese Menschen alle erzählen lassen und das später analysieren, dann kriegen Sie automatisch raus, welche Werte eine Rolle spielen.
Wir erfahren über Werte im wörtlichen Sinn aus den Storytelling-Geschichten, nämlich was ist den Menschen was wert in diesem Unternehmen.
Machen Sie es wie ich. Machen Sie alles richtig.
Also das Ziel von Storytelling ist es, das sogenannte Unternehmen im Kopf zu enträtseln oder zu analysieren. Also was für ein Unternehmen, was für Strukturen haben die Mitarbeiter im Kopf? Was halten sie für möglich, für unmöglich in diesem Unternehmen? Wo sind Reibungsflächen, wo leidet die Effizienz oder machen Menschen zum Beispiel sinnlose Dinge, auf einen Satz gebracht, erstmal zuhören und dann handeln.
Die Berater der Firma System und Kommunikation, die Literaturwissenschaftler Michael Müller, Hermann Sottung und Carolina Frenzel, haben die Storytelling-Analyse als Methode der Unternehmensberatung bereits in den 90er Jahren erfunden. In jedem Unternehmen sprechen sie mit etwa 30 Mitarbeitern und erhalten dadurch 500 Seiten Text. Wichtig ist, dass die Chefs keine Abschrift der Gespräche bekommen, nur eine anonymisierte Analyse. Wichtig ist den Beratern auch, dass die Storytelling-Methode keine Mitarbeiterbefragung ist, denn das ist ihr erster Trick. Sie stellen keine Fragen.
Wenn Sie Fragen stellen, dann gibt es natürlich immer das Bemühen, diese Frage zu beantworten. Und das heißt, der andere gibt vor, was wichtig ist. Wir wollen aber erfahren, was aus der Perspektive der Menschen wichtig ist und geben deshalb nichts vor.
Also der Herr Sottung kam zu mir, schaltete sein Mikrofon an und sagte, erzählen Sie mal.
Erzählen Sie doch mal vom ersten Tag, als Sie hier angefangen haben, bis heute, was da Ihnen alles wichtig war, was da so passiert ist.
Und es ist unglaublich interessant, was man dann erzählt.
Oft erzählen die Mitarbeiter nicht chronologisch, sondern springen mal dahin, mal dahin. Es ist ja nicht so, dass die Geschichte vorher fertig ist und dann nur noch abgespult wird, sondern die Menschen erzeugen beim Erzählen die Geschichte. Also das ist immer auch ein Prozess, sich über die eigene Arbeitsbiografie klar zu werden, allein dadurch, dass er es rekapitulierend erzählt schon.
Also ich war sehr überrascht, was ich erzählt habe. Also auf welche Punkte man eingeht, was einen berührt hat, was einem wirklich wichtig war. Also man selbst erfährt in der Storytelling-Methode als Interviewte eine ganze Menge auch über sich selbst. Denn wer hört schon mal eine Stunde zu, freiredend?
Ihr Chef hört Ihnen nicht zu, die Kollegen, da werden nur die gleichen Witze immer gemacht und der Partner zu Hause, der sagt immer nur, ach komm, lass mich in Ruhe mit deinen alten Geschichten von der Arbeit. Und dann kommen wir und hören Ihnen, ohne groß Fragen zu stellen, eine Stunde am Stück zu und Sie können alles so erzählen, wie Sie es für wichtig und richtig halten. Denn genau die Art, wie ich Geschichten auswähle und Erlebnisse auswähle für meine Geschichte, zeigt das mentale Muster, das im Moment herrscht in dem Unternehmen.
Dieses mentale Muster finden die Berater heraus, indem sie auf Tools aus der Literaturwissenschaft zurückgreifen. Sie benutzen bei der Analyse von Mitarbeitererzählungen dieselben Methoden wie bei fiktionalen Texten. Methoden aus der Semiotik. Zum Beispiel schauen Sie sich die Erzählhaltung an. Sprechen die Mitarbeiter in Aktivkonstruktionen?
Ich habe mich für diese Aufgabe beworben.
Oder wählen Sie lieber Passivkonstruktionen?
Mir wurden andere Aufgaben zugewiesen.
Ist Initiative erwünscht oder eher unerwünscht in diesem Unternehmen, lautet dann die Frage der Berater. Aufschlussreich ist auch, ob Mitarbeiter in der ersten Person Singular erzählen und ich sagen, oder ob sie sich selbst verallgemeinern und Mann sagen. Das wiederum könnte ein Indiz dafür sein, dass sie sich mit ihrer Tätigkeit nicht identifizieren.
Also wenn das in einem Unternehmen immer wieder vorkommt, man macht das halt so als jemand, der meinen Job hat, aber nicht ich mache das. Man muss jetzt vorsichtig sein, so allgemeine Sachen zu sagen, aber es könnte in einem Unternehmen zum Beispiel dann ein Zeichen dafür sein, dass die Mitarbeiter sehr auf Distanz, auf innerer Distanz zu dem sind, was sie tun.
Das Hauptaugenmerk liegt bei der Storytelling-Analyse allerdings woanders.
Also wir schauen immer in jeder Geschichte, was ist das zentrale Ereignis? Man erkennt das zentrale Ereignis daran, wo die Menschen das Früher vom Heute scheiden. Und das Interessante ist, dass das zentrale Ereignis bei allen Geschichten aus einem Unternehmen immer an der gleichen Stelle sitzt. Das heißt, obwohl laut 30 Individuen erzählen, erzählen sie ihre Arbeitsbiografie so, dass die zentrale Grenzüberschreitung, die zentrale Veränderung, das zentrale Ereignis immer an der gleichen Stelle sitzt.
Überzeugt Sie Ihre Selbstkritik? Mit den Methoden der strukturalen Textanalyse hat Michael Müller auch ein Unternehmen der Kreativbranche in München untersucht. Das Arbeitsklima war geprägt von Konflikten zwischen Management und Mitarbeitern. Auch dort hat der Berater bei der Analyse jeder Mitarbeitergeschichte zusammen mit seinen Kollegen zuerst die Grundfrage gestellt.
Was ist das zentrale Ereignis in dieser Geschichte? Also wo scheidet sich das Früher vom Heute? Und bei dem Unternehmen war es eben so, ja, früher waren wir ein kreativer Laden und dann kamen die Krawattenträger und seitdem sind wir ein bürokratischer Laden.
Die Krawattenträger waren die Auftraggeber der Studie. Und sie waren überzeugt von der Richtigkeit ihres Handelns, weil sie die Kosten senken wollten und deshalb völlig zu Recht und für alle nachvollziehbar, wie sie dachten, ein neues Controlling eingeführt hatten. Vom Ergebnis der Storytelling-Analyse, seitdem sind wir ein bürokratischer Laden, waren die Manager dementsprechend überrascht.
Machen Sie es wie ich. Machen Sie alles richtig.
Hier die Kreativen, dort die Controller. Der Konflikt hatte mit einem Kommunikationsproblem begonnen. Das war dem Literaturwissenschaftler schnell klar.
Meistens ist es ja so, dass wenn ein Unternehmen was neu eingeführt wird, wird niemandem gesagt, warum das eingeführt wird. oder es wird nur in der Sprache dessen gesagt, der es einführt. Es wird ein Controlling eingeführt und es wird nur in Controlling-Sprache erläutert, allenfalls, was aber niemand versteht von den Nicht-Controllern. Und letztlich geht es dann oft darum, die Geschichte zu erzählen, warum wurde das denn eingeführt, und aber auch die Geschichte der anderen zu hören, wo hat es auf sie Einfluss genommen, negativen oder positiven. Und diese beiden Geschichten dann zusammenzubringen letztlich. Darum geht es sehr oft, wenn solche Konflikte herrschen in Unternehmen.
Also es braucht von daher schon einen selbstbewussten, sehr authentischen Manager, der auch offen und bereit ist, zu neuen Erkenntnissen zu kommen, auch ein bisschen Kontrolle abzugeben. Also ich kriege sehr häufig noch am Abend vorher Anrufe von meinen Auftraggebern, die am liebsten die Veranstaltung wieder ablassen möchten, weil sie dann doch zu viel Chaos befürchten oder sie wirklich diesen Kontrollverlust kurz vorher erleben und auch Angst bekommen.
Manager müssen lernen, Selbstkritik zu kultivieren. Dass sie nicht als Firmen-Herkules alle Probleme selbst lösen können, erklärt Hermann Sottong von der Unternehmensberatung System und Kommunikation.
Also man muss, glaube ich, auch narzisstische Kränkung verdauen können. Und da sind, glaube ich, genau die Leute besonders gut geeignet, die verstanden haben, dass man ohnehin bei so komplexen Systemen nicht alles kontrollieren kann. Also Leute, die nicht mehr dieser Illusion unterliegen, ich kann alles steuern, das ist sozusagen eine Mechanik, wo ich nur sozusagen die Rädchen beherrschen muss, sondern die sich einfach irgendwie in der Lage sind zu sagen, ja, das können wir nur sozusagen im Dialog machen.
Die Frage ist nur, wo findet man Manager, die bereit sind, sich darauf einzulassen? Die Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik in Stuttgart-Zuffenhausen ist ein gutes Beispiel.
Die Identität der Firma Wörwag ist im positiven Sinne durch und durch schwäbisch. Man überzeugt lieber durch Leistung als durch große Worte.
So steht es in der Selbstbeschreibung. Das mittelständische Familienunternehmen wollte von seinen mehr als 600 Mitarbeitern wissen, wie sie ihren Betrieb sehen, welche Werte ihnen wichtig sind, und hat dafür eine ungewöhnliche Strategie gewählt.
Die Firma Wörwag, die hatten in ihrem Leitbildprozess mit Storytelling gearbeitet, indem sie einen Unternehmensroman geschrieben hatten. Die Mitarbeiter haben in vielen Arbeitsgruppen so eine Geschichte entwickelt, die dann eine professionelle Autorin niedergeschrieben hat. Hat ungefähr den Umfang eines Reklamheftchens und beschreibt beispielhaft ein Projekt, wie die Leitsätze in diesem Projekt verwirklicht werden oder nicht verwirklicht werden oder gerade noch verwirklicht werden. Also sollen zur Auseinandersetzung mit dem Leitbild, mit den Leitsätzen anregen.
Eine gute Geschichte funktioniert wie ein Brühwürfel,
schreibt Stefan Jansen vom Lehrstuhl Strategische Organisation der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. In Stuttgart-Zuffenhausen wurden die Leitsätze der Firma Wörwag deshalb in die Romanhandlung integriert.
Bernd war stolz auf die Kompetenz und Einsatzbereitschaft seiner Kollegen. Flexibilität ist die Stärke, mit der wir uns gegen die Riesen der Branche behaupten.
Der Roman erzählt zugespitzt eine typische Geschichte aus dem Arbeitsalltag der Firma. Zeitdruck, Zielkonflikte, fehlende Absprachen.
Konkurrenz aus den eigenen Reihen. Karrieredenken im mittleren Management. Kommunikation hinter den Kulissen.
Das ist in der Geschichte alles wörtlich wiederzufinden.
Statt des gewünschten Engagements brach eine Grundsatzdiskussion aus. Alfred Drossel, ein Urgestein der Firma, war in seinem Element. Pessimismus verbreiten.
Die positiven Firmenwerte, Professionalität, Fairness, Toleranz, müssen sich gegen die negativen Tendenzen behaupten. Sie werden im Text oft als Adjektive eingestreut. Denn so sollen die Mitarbeiter sein.
Erfindungsreich, ehrlich, kooperativ.
Insgesamt erzählt der Firmenroman natürlich eine Erfolgsgeschichte. Und immer geht es ums Team. Im Mittelpunkt steht Bernd, ein leitender Angestellter. Und warum er den Auftrag eines guten Kunden annimmt, obwohl er weiß, dass der Job kaum zu bewältigen ist. Wie er den Auftrag mit seinem Team dann natürlich doch erledigt. Welche Leitsätze er dabei realisiert, welches Selbstverständnis er dafür braucht.
Und das ist eigentlich interessant an dieser Methodik, dass die eigenen Vorstellungen von dem Unternehmen bei jedem Einzelnen dann eigentlich wieder in Bewegung kommen. Da muss man sich damit beschäftigen. Was sind das für Charaktere, die dargestellt werden? Ist es vielleicht viel zu verkürzt und vereinfacht? Aber das provoziert eben auch die eigene Geschichte bei den Mitarbeitern im Kopf.
Katrin Wörwag leitet die Unternehmenskommunikation. Sie weiß, dass die klassischen Führungsinstrumente auch in einem Familienunternehmen nicht mehr funktionieren. Die Teams müssen ihre Arbeitsabläufe selbst steuern. Das Management definiert nur die Ziele, den Rest regeln die Mitarbeiter. Auf Selbststeuerung kommt es an.
Und da müssen wir ganz andere, stärkere Kommunikationsstrukturen uns erarbeiten, aber auch Normen und Werte, die für die Mitarbeiter zunehmend wichtiger werden, um auch ihre Arbeit, sagen wir mal, selbstständig auszuführen. Wir fordern ja von unseren Mitarbeitern eine Selbstständigkeit am Arbeitsplatz, müssen aber trotzdem auch noch eine Struktur eben geben.
Mitarbeiter sollen sich an Werten orientieren und damit ihren Arbeitsalltag strukturieren. In der Managementliteratur spricht man deshalb von einer werteorientierten Unternehmensführung. Die Hauptfigur des Romans ist ein Prototyp dieser Werteorientierung. Bernd verkörpert alles, was der Firma wichtig ist. Bis hin zur Kleidung.
Bernd schlüpfte in einen dunkelgrauen Anzug mit modischem Schnitt und zog den Krawattenknoten in die richtige Position.
Das Wunder von Bernd heißt der Firmenroman. Als er der Belegschaft vorgestellt wurde, begann der nächste Storytelling-Prozess. Ausgewählte Mitarbeiter sollten die Handlung mit ihrem Arbeitsalltag vergleichen.
Haben Sie was Ähnliches erlebt, wie in dem Roman vorkommt, oder was anderes, oder was für Geschichten erleben Sie? Und die haben dann wiederum in ihren Abteilungen in den nächsten Monaten Gruppen gebildet und die wieder erzählen lassen. Und diese Geschichten wurden alle dann wieder nach oben gespiegelt, sodass ein Bild entstanden ist, wo werden unsere Leitsätze eigentlich schon gelebt, wo werden sie noch nicht gelebt und warum können sie an bestimmten Punkten noch nicht gelebt werden, also im Positiven wie im Negativen.
Eine gute Geschichte funktioniert wie ein Brühwürfel.
Ich muss natürlich dazu sagen, dass diese Anforderungen, was sich verändern muss in unserer Kultur, die haben ja die Mitarbeiter selbst auch beschrieben. Gemeinsam haben wir das zusammen erarbeitet. Und das ist auch schon wichtig, weil ich denke mal, niemand kennt das Unternehmen besser als die eigenen Mitarbeiter. Und dieses Wissen, das muss man zunehmend stärker einbeziehen.
Ob die Storytelling-Methode selbst eine Erfolgsstory wird, hängt davon ab, ob die Mitarbeiterpartizipation einen festen Platz in den Firmenetats bekommt. Die Managementberaterin Barbara Sourisseau fordert das seit langem.
Die Aufnahme qualitativer Ziele in die strategische Planung eines Unternehmens. Das heißt, wir haben ja heute in den strategischen Planungen vorwiegend Zahlen, Daten, Faktenziele, also so und so viele Marktanteile, einen so und so hohen EBIT. Aber wir haben selten in den Strategien qualitative Ziele wie Einbindung der Mitarbeiter oder Qualität von Führungsleistungen oder sowas wie Hörfähigkeit herstellen oder Dialogfähigkeit herstellen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass diese Themen in die strategischen Planungen aufgenommen werden und auch budgetiert werden entsprechend. Denn dialogfähig zu sein, hörfähig zu sein, zu kommunizieren, braucht Zeit. Aber das ist eine enorme Investition.
Überzeugt Sie Ihre Selbstkritik?
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.